für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Ich muss ja gestehen, vor Spielen bastel entweder ich oder auch du, Patrick, immer eine Aufstellung zusammen. Und meine Aufstellung war vorsichtig gesagt nicht ganz korrekt.
Wie viel hast du denn daneben?
Ah ja, gut, ich hatte schon 8 richtig, aber trotzdem, also ich hatte okay. Bellingham nicht drin, ich hatte Brandt nicht drin. Oder hatte ich Brandt drin? Oh, nee, ich hatte Brandt nicht drin. Ich hatte
wahrscheinlich hat's Anselmino nicht drin.
Nicht drin. Genau, ja. Weil der Ausfall von Benzema bei Ihnen ja ein bisschen kürzer war. Aber ihr seht es, wir sind nicht perfekt. Und trotzdem sind wir auf Süd, Patrick. Du bist sogar im Süden auf Süd, nämlich noch in der Auszeit. Aber trotzdem hier.
Ja, richtig. In Südfrankreich, natürlich gestern das Fußballspiel verfolgt, natürlich auch parallel mit einigen Leuten hin und her geschrieben, telefoniert, natürlich auch hier im Süden Europas auch weiter für euch am Ball, was den BVB angeht. War gestern auch überrascht, Jesko, was die Aufstellung anging. Also gestern, wir nehmen am heutigen Mittwoch auf, das Weiterkommen des BVB, Glückwunsch an der Stelle gegen Eintracht Frankfurt, ist damit ein Haken dran. Es ist geglückt. Und waren, glaube ich, beide sehr überrascht, was die Aufstellung von Niko Kovac angeht. Deswegen gar nicht mal Schande über dein Haupt, dass du mit der Aufstellung falsch lagst. Denn ich glaube, dass die Spieler teilweise bis 2-3 Stunden vor Anpfiff noch gar nicht richtig wissen, was der Nico diesmal aus dem Hut zaubert, denn er hat es angekündigt, wahnsinnig viele Spiele, irres Programm, vor allen Dingen jetzt richtig viele Auswärtsspiele, die folgen, also sie sind gefühlt gar nicht mehr zu Hause und da will er natürlich ein Stück weit die Kräfte schonen und sparen, wobei ich da sagen muss, in so einem Spiel, so ein wichtiges Spiel wie in Frankfurt, DFB-Pokal weiterkommen, ja. Ich weiß nicht, ob ich Serou rausgenommen hätte, ich weiß nicht, ob ich sofort, auch wenn es der Anselmino top gemacht hätte, gut, wenn sie bei Ini hatte, dann die Verletzung, aber vor allen Dingen Metscher, das finde ich schon, hat dem BVB-Spiel einen Abbruch getan. Deshalb kann man darüber, glaube ich, gleich mal diskutieren. Wie siehst du es, Jesko?
Ja, lass uns direkt damit einsteigen. Das wäre nämlich auch meine erste Diskussion gewesen. Mhm. Ich habe auf den ersten Blick gesagt, oha, okay, der BVB hat wohl den Schwerpunkt auf der Bundesliga, weil das war für mich in dem Moment nicht die stärkste Elf, die er gegen Frankfurt im DFB-Pokal zweite Runde aufgeboten hat. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir fordern immer, ja, er kann doch rotieren, er muss doch rotieren. Und dann musst du natürlich auch sagen, okay, wenn wir das fordern und er tut es, dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, okay, jetzt rotiert er, jetzt nimmt er das nicht ernst. Ne? Weil die Spieler, die gespielt haben, sind ja auch immer noch Topspieler. Ich fand halt nur, dass genau auf so Positionen wie zum Beispiel Metscher oder Guirassy, da hätte ich persönlich auch nicht so gewechselt, wie er das gemacht hat, aber am Ende bist du jetzt eine Runde weiter, hast alles richtig gemacht, hast die Breite deines Kaders ausgenutzt, weil du am Freitag wieder gegen Augsburg spielst, aber ich finde, das sind tatsächlich so, das ist so ein bisschen so, ne, das ist so nicht die stärkste Elf aufgeboten gegen, aber die Spieler sind ja dafür da, dass sie genau solche Spiele dann auch spielen und auf dem Niveau. Von daher finde ich das ein zweischneidiges Schwert. Klar, wenn es gut geht, hast du alles richtig gemacht, wenn du rausfliegst, musst du dir natürlich ein paar Fragen fallen lassen.
Ja. Ja, muss er nicht, weil sie am Ende weitergekommen sind. Nico gegen seine Frankfurt hat er immer noch gesagt, dass das seine fußballerische Heimat ist.
Ne, alte Liebe. Hat dich das eigentlich gestört? Also ich muss sagen, ich kriege immer ganz viele Mails und vor allem bei Instagram kriege ich direkt Nachrichten, wenn irgendetwas beim BVB nicht ganz richtig ist. Und ich war auf der Pressekonferenz und habe mal kurz gezuckt bei dem Thema, wo ich dachte so, ja, aber er hat das so ganz charmant und ganz entspannt erzählt. Es ist ja auch nicht wegzudiskutieren. Ne? Und
also das mir ist das auch lieber
völlig in Ordnung.
Genau, also mir ist das lieber, Jesko, dass ein Trainer ehrlich ist in dem Moment, dass ein Trainer vielleicht auch mal Einblick in sein Seelenleben gibt. Lukas Kwasniok, ganz anderes Thema, hat von Vincent Kompany jetzt, die spielen ja gegeneinander im Pokal, gesagt, geschwärmt. Er wäre gern wie er, ne, geschwärmt und hat da zu einer Lobhudelei angesetzt, wo vielleicht auch viele sagen, das ist dein Gegner, warum feierst du denn jetzt so ab? Aber ich finde das gut und man darf auch nicht vergessen, Niko Kovac ist zu einer Zeit damals zur Eintracht gekommen, als es für ihn auch ein ganz, ganz wichtiger Karriereweg war. Also er hat sie damals dann Relegation, Rettung gegen Nürnberg, ne? Ja. Und das war seine erste richtige, das hat er auch mal gesagt, uns gegenüber in einem Hintergrundgespräch, ne, dass das, wenn das in die Hose gegangen wäre, dann wäre er vielleicht nie mehr bei den Bayern gelandet, nie mehr in Dortmund gelandet, sondern wäre vielleicht irgendwo in den Niederungen gewesen. Und am Ende holt er diesen Pokalsieg noch gegen die Bayern, wird ja eigentlich mit Pfiffen noch, weil er dann diesen Wechsel zu den Bayern stand jetzt, dieses Wort ist ja damals entstanden, bekannt gegeben hat. Deshalb, du, ich verstehe das, hat eine enge Verbindung zu Freddy Bobic, zu Bruno Hübner. Ja. Deshalb ist es okay und es muss ja nicht heißen, dass er da weniger aufopfert oder weniger Kampf reinsteckt in den BVB, ganz und gar nicht, als jetzt irgendwie in die Eintracht rein. Das hat das Spiel gestern auch gezeigt, wie sehr er da mit Haut und Haaren dabei war.
Ja. Und jetzt schmeiße ich nochmal einen Hot-Take rein. Ich sage, manche BVB-Fans sind froh, dass sie nicht einen Trainer haben, der aus dem eigenen Stall kommt, der seine völlige Identifikation nur mit Borussia Dortmund hat, sondern einfach mal einen Trainer haben, der diesen Verein trainiert und das auch noch erfolgreich und erstaunlich ruhig.
Mhm. Das stimmt. Das ist, ja, ich weiß nicht, ob das so ein krasser Hot-Take ist, weil man hat es jetzt zweimal versucht mit zwei Trainern, mit Nuri Sahin und mit Edin Terzic, die maximale Identifikation mitbringen. Aber ich glaube, gerade in dieser Situation, in der sich der BVB befunden hat, einer wie Niko Kovac, der eine gewisse Aura auch hat, der die Spieler gut packen kann, der Dinge, darüber werden wir ja auch gleich diskutieren, dieser Flaschenwurf von Adeyemi einfach auch wunderbar moderiert, der eine gewisse Motivation, eine gewisse Mentalität in die Kabine reingebracht hat, der jetzt auch für Nervenstärke gesorgt hat in entscheidenden Momenten, Elfmeter, ne? Also da ist die Mannschaft schon auf einem guten Weg. Auch wenn ich finde, Jesko, das waren jetzt natürlich zuletzt auch alles nicht, gegen Frankfurt musst du auch nicht überzeugend im Pokal gewinnen, keine Frage. Aber das waren jetzt auch nicht so die super rausgespielten Siege, die so locker von der Hand gingen. Also schon viel Kampf und Krampf dabei. Kann man positiv sehen, kann man auch sagen, hey, top, dass sie das in so Situationen annehmen, dass sie voll da sind. Aber es ist jetzt noch kein Fußball, der so fein vom Fuß weggeht und läuft. Und da bin ich gespannt, wie er es schafft, die Mannschaft auch auf nächstes Level zu heben. Ja. Für den Moment ist es gut, aber es ist mir noch nicht so richtig überzeugend.
Genau das wollte ich gerade sagen. Du hast jetzt, wenn du drei Schritte in der Entwicklung der Mannschaft siehst, war der erste Schritt Konsolidierung, ne, in der vergangenen Saison, Einzug in die Champions League. Zweiter Schritt, eine Entwicklungsstufe, gute defensive Stabilität. Du verlierst im Prinzip keine Spiele. Ja, gegen Bayern 2-1 zu verlieren, das ist halt so. Aber du verlierst halt diese Spiele nicht wie gegen Köln oder auch gegen Leipzig zu Hause. Ne? Da holst du zumindest einen Punkt, verlierst die nicht. Aber ich finde auch, jetzt muss im Prinzip noch der dritte Entwicklungsschritt dahin kommen, dass du wirklich eine richtige Dominanz auf dem Platz kriegst und das über einen längeren Zeitraum. Das geht nie 90 Minuten, gerade nicht in der Bundesliga gegen ebenbürtige Gegner geht das nicht, aber du musst das Spiel 90 Minuten lang kontrollieren und in vielen Phasen eben auch dominieren können und ein bisschen attraktiveren Fußball wieder spielen. Aber auch das haben sie schon gezeigt, dass sie das können. Mhm. Ich fand übrigens einige Ansätze in Frankfurt auch total interessant, dass sie mal Kurzpassspiel gewählt haben, dass sie schnelle Passstaffagen gesucht haben, wie zum Beispiel auch vor dem 1-1. Das war eigentlich richtig gut gemacht. Aber diesen Schritt müssen sie jetzt hinkriegen, das noch über längere Strecken, über längere Passagen eines Spiels hinzukriegen.
Übrigens, wenn du gerade schon beim 1-1 bist, wir springen vielleicht jetzt hier ein bisschen hin und her, aber überragend finde ich der Laufweg von Julian Brandt selbst. Also der initiiert, der leitet dieses Tor ja quasi selbst ein, ist ja eigentlich noch 10, 15 Meter vorm 16er, erkennt aber dann nach dem ersten und zweiten Pass, der dann weggeht, die Situation, sprintet in den Strafraum,
nach dem findet die Lücke. Raus auf Riasson, ne? Da setzt er sofort den tiefen Lauf an.
Genau. Ja. Und das ist halt klasse, das ist halt einfach richtig gut. Reden gleich auch nochmal ausführlicher über Julian Brandt, der eine ganz besondere Geste gemacht hat an Nico Schlotterbeck, also gleich dazu mehr. Aber mal so grundsätzlich, Jesko, diese beiden Siege, wir sind ja in einer Woche, wo wir jetzt zwei Siege haben, dieser Last-Minute-Sieg zu Hause, wirklich allerletzte Sekunde gegen den 1. FC Köln, das Tor von Maxi Bayer und jetzt quasi dieser Last-Minute-Sieg im Elfmeterschießen, Nervenstärke bewahrt, alle vier Schützen getroffen, Gregor Kobel im entscheidenden Moment da gewesen. Das sind, glaube ich, schon zwei Siege, die in einer Mannschaft etwas freisetzen können, die in der Mannschaft auch so dieses Zeichen nochmal selbst geben, ey Jungs, wir sind in Anführungszeichen unbesiegbar, wir finden auch unsere Momente, wenn's vielleicht mal so aussieht, als würden wir mit einem 0-0 nach Hause gehen und dann kriegen wir doch noch die Kirsche hinten zum 1-0. Also das kann, glaube ich, auf der einen Seite was freisetzen in der Mannschaft, in Sachen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Mentalität, DNA, das sind ja ganz wichtige Worte. Und auf der anderen Seite vielleicht auch ein gutes Zeichen, wenn wir jetzt bei unklaren Zukunftssituationen sind, Adeyemi, Schlotterbeck, auch vielleicht Zeichen an diese Jungs, hier entsteht gerade was. Also deswegen glaube ich schon, dass das zwar vielleicht nicht überzeugende Siege waren, aber für die nächsten Wochen und Monate echt etwas freisetzen können.
Ja, 100%. Also ne, Mentalitätsdebatte haben wir nun bei Borussia Dortmund jahrelang geführt. Die können wir eigentlich aktuell mit in dieser Situation echt ad acta legen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Für mich ist es immer noch so ein bisschen das Spielerische, das Fußballerische, was einfach noch auch bei der Qualität, die du auf dem Platz hast, noch ein bisschen besser werden muss. Aber ansonsten, absolut, das sind diese Erfolge, die dich auch als Mannschaft dann zusammenbringen. Und du siehst das auch im Jubeln hinterher. Gab ja auch die große Adeyemi-Diskussion. Ich habe mich da auch so geäußert, habe klar gesagt, ich finde das überhaupt nicht schlimm. So, ich finde, das ist auch überhaupt kein Skandal. Er war auch der Erste, der bei Maxi Bayer war und gejubelt hat, als der das Siegtor geschossen hat. Ne? So funktioniert einfach Emotion auch im Fußball. Und das finde ich voll okay. Und das saugt diese Mannschaft gerade auf. Und ja, mit den Zeichen an den Spielern, auch die haben natürlich eine Langfristperspektive. Ich weiß immer nicht, ob die dann von einem so einem Spiel oder einem so einem Erlebnis wirklich manipulierbar sind. Aber natürlich, wenn sich das läppert und dann fließt das auch in eine Betrachtung, in eine perspektivische Betrachtung mit ein, und um zu sehen, was kann ich denn mit dieser Mannschaft, mit diesem Verein hier erreichen. Und das, also ich finde ja, der DFB-Pokal ist der einzige Weg zum Titel für den BVB in dieser Saison, wenn man ganz realistisch ist. Und daher fand ich dieses Spiel sehr entscheidend und das haben sie gewonnen.
Ja.
Und jetzt geht's weiter.
Bei langfristig, also ich bin schon bei dir, in dem einen Punkt mal einhaken, dass natürlich ein Spieler sich jetzt nicht blenden lassen kann von zwei Siegen last minute, aber ich glaube schon, Jesko, so in diesem Zwischenmenschlichen, du bist in der Busfahrt nach Hause, du bist vorher in der Kabine, du feierst vor Pyrotechnik, vor irgendwie 5.000, 6.000 mitgereisten Dortmundern, die komplett abgehen. Ich glaube schon, dass diese Momente natürlich viel mehr in der Mannschaft zusammenschweißen, viel mehr auch das Gefühl geben, der da links und rechts neben dir der Kabine sitzt, ist mein Freund, ist mein Junge, mit dem ich irgendwie durch schwere Zeiten gehe und mit dem ich dann, auch wenn es drauf ankommt, wirklich da bin. Und ich glaube schon, dass das psychologisch so kleine Schritte nach vorne sind. Übrigens, natürlich kann man jetzt wieder ganz viel reininterpretieren. Ich musste schmunzeln, weil ich folge ja natürlich der lieben Loredana, der Freundin, Frau von Karim Adeyemi, die auch mit mehreren Herzen tatsächlich gepostet hat. Der hat zu Hause im Bett gesessen, hat das Spiel gesehen und wie die Jungs gerade alle feiernd in den Gästeblock rennen, wie die Pyro aufgeht, und sie schreibt, ich wüsste nicht, wo es jemals schöner werden kann für Karim, mit ganz vielen Herzen garniert.
Ach, das,
und das
ist,
löst natürlich, jeder weiß, dass Loredana auch im Hintergrund echt viel zu entscheiden hat.
Ja,
das sind die Momente, ne?
Wie bei uns allen, Patrick, ne? Ist wie bei uns allen.
Absolut, absolut. Ja, also happy wife, happy life, würde ich sagen. Ne?
So ist es, hundertprozentig. Ja, bin ich voll bei dir. Und Schlotterbeck, jetzt nehmen wir das Thema mit Brandt und Schlotterbeck mal auf, hat also dann gestern die Binde mehr oder weniger überreicht bekommen vom Vizekapitän, vom bisherigen Vizekapitän Julian Brandt. Ich möchte einmal kurz auf Schlotterbeck eingehen. Den habe ich beobachtet gestern und der hat zum Beispiel auch im Kreis, als die in der Halbzeit der Verlängerung nochmal einen Kreis gemacht haben, kamen nur die Spieler zusammen, die auf dem Platz standen, und Schlotterbeck hat zur Bank gezeigt und sehr energisch den Kollegen gesagt, Freunde, alle herkommen, alle, egal, alle, die da sitzen, alle herkommen. Das zeigt natürlich auch ein Bewusstsein fürs Ganze bei Schlotterbeck. Das zeigt eine Identifikation. Das zeigt auch ein Verantwortungsbewusstsein, was er für diesen Verein und für diese Mannschaft hat. Also sowas, das ist für mich tatsächlich ein Zeichen, dass du da eine wirklich bedingungslose Identifikation hast bei Nico Schlotterbeck mit dem Verein und mit dieser Mannschaft.
Und zeigt dann eben auch, das hat Julian Brandt auch gesagt, er führt diese Dinge gerade gut aus. Deshalb hat Julian Brandt am Ende, und das die echt tolle Geste, wie ich finde, es gibt eine Reihenfolge beim BVB, Emre Can ist der Kapitän Nummer 1, Julian Brandt ist der Vize und die 3 ist Nico Schlotterbeck. Auch Gregor Kobel gehört noch zu diesem Rat dazu. Und jetzt waren einige verwundert, dass, obwohl Brandt auf dem Platz steht, Schlotterbeck die Binde getragen hat. Und Julian Brandt hat das hinterher aufgelöst, sehr selbstreflektiert, wie ich finde, und hat gesagt, er habe zuletzt selbst nicht so viel gespielt, als dass er der Mannschaft irgendwie groß etwas geben kann. Die Mannschaft braucht einen dauerhaften Ansprechpartner. Und weil es Nico eben so gut macht, Schlotterbeck, hat er sich dazu entschieden, dass er jetzt der Vize ist sozusagen, dass er die Binde bekommt. Und das muss ich sagen, ist ein ganz, ganz feiner Zug von Julian Brandt, der oft und viel kritisiert wird, der auch so ein Typ ist, an den dem sich die Leute und die Fans abarbeiten, der seine Glanzmomente hat. Erste Halbzeit nicht, es war kein gutes Spiel von ihm, aber der dann trotzdem diesen Treffer, diesen wichtigen erzielt und der dann einfach für sich selbst erkennt, und das können, glaube ich, nicht viele, Jesko, das ist für mich auch irgendwo Führungsstärke, ja, zu sagen, ja, hey, ich bin vielleicht gerade nicht so hilfreich auf dem Platz oder nicht dauerhaft so hilfreich, dann gebe ich so ein Ding weiter. Und das zeigt auch, wie uneitel er ist, muss ich sagen. Also ich glaube schon, dass da viele sich vielleicht an diesem Stück Stoff, das ja sehr bedeutend ist für viele, auch festklammern, ne?
Ja, also der ist tatsächlich extrem, wie du sagst, reflektiert, uneitel. Das ist sehr angenehm. Ja, auch wenn man mit ihm sich unterhält, ist das ja immer extrem angenehm und weit weg von irgendwelchem floskelhaften Gerede, sondern das ist dann schon sehr pointiert, was er von sich gibt. Und das passt halt tatsächlich auch zu seinem Charakter. Jetzt kann man ihm natürlich auch sagen, okay, er zieht sich immer weiter aus der Verantwortung raus, weil er eh plant, den Verein zu verlassen. Ne, man könnte es eben auch so rum auslegen. Aber ja, das wäre, glaube ich, auch nicht im Sinne dieser Aktion, sondern es war eine Aktion im Sinne der Mannschaft, im Sinne der Struktur, auch im Sinne einer sich dynamisch verändernden Hierarchie. Ne? Mhm. Jetzt, wo Schlotterbeck zurück ist, ist er einfach in kürzester Zeit wieder zu dem absoluten Fixpunkt in dieser Mannschaft geworden. Und das anzuerkennen, finde ich sehr gut von Julian Brandt. Ich sehe ihn ja, also ich habe auch ein paar Kritiken gelesen, da hieß es auch in der ersten Hälfte unsichtbar. Ich sehe viele kleine Dinge bei ihm, die mir total gut gefallen, die aber halt nicht die Glanzlichter sind, wie du sagst. Ne? Das Glanzlicht ist dann das Initiieren eines solchen Angriffs, der zum 1-1 führt, und dann das Durchstarten in die Tiefe. Das ist aber nur das ganz Offensichtliche. Ich habe bei ihm auch in der ersten Hälfte viele kleine Aktionen gesehen, die mir gefallen haben, auch vieles, was mir nicht gefallen hat, das gilt aber für die ganze
Mannschaft. Aber sind das, Jesko, eingehakt, gebe ich dir recht, aber sind diese kleinen Momente bei einem Spieler wie Julian Brandt, mehrfacher Nationalspieler, Nummer 10, ne, Führungsrolle, reichen die? Oder reden wir da eher von einem Spieler, der eigentlich 20, 21, 22 ist und wir sagen, hey, der hat Glanzlichter, der hat aber auch mal Abfälle? Da muss man schon eigentlich eine gewisse Konstanz erwarten. Und das ist der Punkt, bei dem wir immer an Julian Brandt uns abarbeiten, ne?
Aber es sind die einfachen Dinge, die er oft macht, die aber, weißt du, das ist so, ich zitiere immer gerne Johann Cruyff dabei, der hat gesagt, Fußballspielen ist einfach, aber einfach Fußballspielen ist schwer. Und es müssen für mich, weil so eine Mannschaftsdynamik funktioniert ja nicht, wenn jeder immer steil geht oder wenn jeder immer den Fallrückzieher ansetzt oder wenn jeder immer versucht, ein Tor zu schießen, sondern es sind ja die kleinen Rädchen, die du brauchst, und die beherrscht Julian Brandt eben auch. Und ich finde auch, dass in seiner Entwicklung er gezeigt hat, dass er eben, früher war der ein absoluter Highlight-Spieler. Ich kann mich noch in Leverkusen erinnern, da habe ich den spielen sehen und dachte, boah, das ist hier the next big thing in Deutschland. Ne? Das
wird er hat der selbst auch mal gesagt, Jesko, als er frisch zum BVB gewechselt ist, er geht ins Fußballstadion selbst, also er geht zur Arbeit, um Leute zu unterhalten, um unberechenbare Dinge zu machen, um Leute zu entertainen. Ja. Ne? Das hat er mal als junger Spieler gesagt. Ne? Also deshalb deckt sich das auch ein bisschen mit dem.
Es ist halt immer die Waage, die du haben musst. Ne? Und ich glaube, je älter du wirst als Fußballer und je erfahrener du wirst, desto mehr weißt du auch, weißt du, stell dir vor, der hat drei Highlights, wo aber kein Tor bei rauskommt, weil es nur gut aussieht, und sonst hat er nichts. Da wird er wahrscheinlich in den Noten besser bewertet werden, weil sie sagen, oh, das war aber eine tolle Aktion. Die war auch toll und die war auch toll. Ja. Und der Trainer zitiert ihn in die Kabine und sagt, Kollege, schön, dass du die drei Übersteiger gemacht hast, aber was ist mit dem Laufweg gewesen, den ich dir vorgegeben habe? Was ist mit dem kurzen Pass auf den Nächsten, der dann das Spiel verlagern kann, gewesen? Warum ist das nicht gekommen? Warum ist das nicht gekommen? Und das sind halt so diese kleinen Dinge, die halt bei vielen Spielern oft übersehen wurden, ja, und die ich glaube, in der Analyse, wenn man einen anderen Blick auf so ein Spiel hat, anders gewertet werden. Aber ich verstehe auch, wenn du sagst, hey, der Julian Brandt hat so ein Potenzial, der muss neben den ganzen Basics eben auch noch mehr Highlights setzen. Und da gebe ich dir auch recht.
Ja, den muss man anders bewerten, weil er ein größeres Talent hat, weil er mehr Klasse, weil er mehr Qualität hat als der andere.
Also zum Beispiel auch in der ersten Hälfte, da hat er im Fallen, ich glaube, es war die erste Aktion raus auf Riasson, der dann auf Adeyemi querlegt, der dann die erste Chance hat. Im Fallen wechselt Julian Brandt die Seite. Ja, also er fällt und bringt den Ball komplett auf die andere Seite, die komplett blank war und Riasson eben diesen riesen Platz hatte.
War ein genialer Moment. Ja, war ein überragender Moment. Also ja, und deswegen, glaube ich, sagen die Fans gerne mehr davon, und ob wir auch gerne mehr davon über den kommenden Sommer hinaus sehen werden. Das ist aktuell die große Frage, die auch intern diskutiert wird. Ich höre auch aus guten BVB-Kreisen, dass es schon auch die Diskussion intern gibt, ihm ein neues Papier hinzulegen, dann aber nochmal zu reduzierten Bezügen, also nicht zu dem gleichen Betrag, wie er jetzt gerade einstreicht, ob er dann am Ende da mitmachen würde oder nicht. Das ist natürlich oder steht natürlich auch nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Also das wird sicher noch interessant und auch die nächsten Wochen sind dann vielleicht auch für Julian Brandt entscheidend, sich so zu präsentieren und zu zeigen, dass der BVB am Ende wirklich sagt, komm, wir gehen da weiter und führen den Weg weiter fort. Wenn wir über Heroes der letzten beiden Spiele sprechen, Jesko, klar, da gibt es wahnsinnig viele. Wir haben über Schlotterbeck gesprochen, wir haben über Kobel gesprochen. Ich will trotzdem nochmal eine Lanze brechen, das habe ich hier im Podcast schon ein paar Mal gemacht, für Waldemar Anton, weil ich finde, Jesko, das ist ein underrateder Spieler. Das ist kein Verteidiger, der jetzt hier die großen Grätschen auspackt, der die spektakulären Momente hat. Das ist auch vom Typ her, auch nach den Spielen, in Interviews jetzt keiner, der irgendwie komplett dazwischen haut. Aber er ist einer, der irgendwie die Mentalität reingebracht hat, der den Siegeswillen reingebracht hat, der es nach Trainingsspielen sogar hasst. Der ist am Nachmittag dann, habe ich mir sagen lassen, auch komplett sauer, wenn er mal ein Trainingsspiel intern verliert mit seiner Mannschaft.
Geil.
Und genau das brauchst du,
glaube ich, beim BVB. Aber wer, der wirft eine Flasche, dann ist es direkt schlecht.
Ja, stimmt. Ja, aber nee, das ist für mich so ein Spieler, der läuft einfach unterm Radar. Der ist vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick der, wo alle in die Hände klatschen und sagen, jo, super, weil es eben viel spektakulärere Spieler gibt. Anselmino, der Grätschengott, Schlotterbeck auch von seinem ganzen Typus vielleicht. Aber was der Anton in den letzten 5, 6 Monaten beim BVB hingelegt hat, nachdem er auch einen sehr schweren Start hatte, das finde ich einfach top. Natürlich hat er hier und da auch mal einen Wackler drinne. Aber insgesamt, und das ist spannend, Jesko, das haben, glaube ich, nicht so viele auf dem Zettel, hat mir nämlich mal eine Statistik zeigen lassen. Er hat in den letzten 6 Monaten, also im letzten halben Jahr tatsächlich, was das Defensive Build-Up angeht, also den Aufbau aus dem eigenen 16er, aus dem eigenen Spiel raus, aus der eigenen Hälfte raus, ist er tatsächlich hinter Ruben Dias europaweit der beste Spieler, was natürlich sind da auch Pässe nach links, nach rechts,
Sicherheitspässe. Was heißt das? Das muss man jetzt einmal konkret erklären.
Der Wert setzt sich insofern daraus zusammen, dass ein Ball jetzt nicht in erster Linie diagonal nach vorne geschlagen wird, sondern dass der Aufbau von hinten raus ist. Natürlich kann das auch mal der erste Pass nach rechts oder der erste Pass nach links sein. Und dann setzt sich der Wert daraus zusammen, wie genau dieser Ball dann an den Mann rankommt. Also ist es ein Fehlpass, ist es im Aufbau ein sicherer Ball, und davon hat er natürlich mehrere Bälle. Und auch mal ist jetzt vielleicht nicht immer der Risikopass durch die Mitte, aber sein Aufbauspiel, was ja hier und da auch mal kritisiert wurde, ist das so sicher wie vielleicht bei einem Schlotterbeck, der diesen langen, spektakulären Ball vielleicht mal spielt. Aber bei ihm ist es vielleicht der sichere, der solidere Ball, der einfache, aber an den Mann kommt.
Der einfache
Ball. Ja. Genau. Und deswegen ist es vielleicht, da hatte die Süddeutsche, glaube ich, mal einen ganz spannenden Artikel. Es ist jetzt, der BVB ist nicht mehr Sancho, ist nicht mehr Bellingham, ist nicht mehr Haaland. Es ist vielleicht auch mehr Anton in den letzten Wochen und Monaten geworden. Und natürlich kannst du nicht nur 11 Antons haben, aber du brauchst halt auch solche Jungs, und das macht er einfach gut.
Ja, mein Brand ist dein Anton, stellen wir gerade fest.
Ja, und
bin ich total bei dir. Also gerade in den letzten Wochen, es gab auch Spiele, wo mich gerade sein Passspiel nicht so überzeugt hat, weil ich die Pässe manchmal zu ungenau finde. Also gar nicht zu ungenau, sondern die holpern so ein bisschen. Aber das ist Details. Insgesamt absolut richtig, auch gestern wieder und auch gegen Köln, was er gegen El Mala teilweise verteidigt hat, das ist natürlich brutal, dass die Mannschaft ihn dann ins 1:1 gegen El Mala schicken. Also eigentlich absurd. Das darf dir eigentlich taktisch gar nicht passieren, weil das ist wirklich der einzige Spieler bei Köln, wo ich sagen würde, okay, wir müssen ein Backup für einen direkten Zweikampf haben, weil der geht an dir vorbei, da kannst du dann nichts machen. Und selbst das hat er 2-3 Mal brutal souverän gelöst. Also bin ich hundertprozentig bei dir. Sicherlich fliegt er so ein bisschen unter dem schillernden Schlotterbeck. Oh, was eine Alliteration.
Der schillernde Schlotterbeck.
Der schillernde Schlotterbeck. Ist, glaube ich, keine
Wo war das nochmal? Bauer sucht Frau, Jesko?
Also neben dem schillernden...
Der junge Jesko, der schillernde Schlotterbeck. Der schöne Siegfried.
Ja.
Genau.
Sehr schön. Ja. Und da fällt er sicherlich ein bisschen ab, aber ist trotzdem ein ganz wichtiger Abwehrspieler. Ich würde sagen, wir bleiben noch direkt bei einem nächsten Abwehrspieler. Also Nico Kovac schmeißt die große Rotation an und Niklas Süle bleibt auf der Bank. Mhm. Was sagt uns das, Patrick?
Na, das sagt uns, dass Niklas Süle aktuell doch weiter zurück ist, als es vielleicht der ein oder andere geglaubt hat. Mir fehlt bei ihm auch tatsächlich die Sicherheit, die man eigentlich von ihm über Jahre hinweg bei den Bayern und auch in der Nationalmannschaft kannte. Ja, er hat, finde ich, auch gegen Frankfurt für mich kein gutes Spiel gemacht. Es war jetzt sicherlich nicht schlecht, aber
Ich fand's.
Ja,
Knauf. Also Knauf wiegt 30 Kilo weniger und ist zwei Köpfe kleiner und lässt sich von Knauf im direkten Körper-an-Körper-Zweikampf lässt dazu, dass er im eigenen Strafraum sich Knauf dazwischen drängen kann und es gefährlich wird.
Er wirkt nicht selbstbewusst, er wirkt auch nicht spritzig genug. Waren jetzt einfach die letzten Partien, waren einfach kein Bewerbungsschreiben von ihm. Für einen neuen Vertrag, aber nicht mal das. Einfach auch für, stell mich in einem Moment auf, wo du mich brauchst. Genau. Es kann ja auch Niklas Süle sein, wo du sagst, natürlich nicht für das Jahresgehalt, aber wo du sagst, wir wissen, wenn der Niki die letzten 15 Minuten kommt, der fegt alles weg, der fegt dazwischen, der ist da. Aber selbst das kann man aktuell nicht von ihm erwarten. Und das ist einfach unterm Strich zu wenig. Klar, Props dann für den Elfmeter, auch wenn da viel Glück dabei ist, wenn da viel durchgeschnauft wurde, dann ging er auch direkt seine Faust und seinen Zeigefinger in Richtung Kurve. Ich glaube, da gab es auch eine große Erleichterung bei ihm, aber ja, es war kein gutes Spiel von ihm und das weiß er, glaube ich, auch.
Ja, 100%. Aber dann trotzdem zum Elfmeter gehen, da, wie du richtig sagst, großer Respekt dafür, aber wenn wir auch da das Gesamtbild betrachten, und das haben wir auch im Transfer-Update diese Woche ziemlich deutlich beschrieben, dann ist Niklas Süle beim BVB von einer Vertragsverlängerung extrem weit entfernt. Was mich gestern bei dem Spiel tatsächlich sehr gewundert hat, und da wollte ich dich mal fragen, wie du den Plan B siehst, wenn Guirassy nicht spielt.
Ja.
Guirassy hat nicht gespielt, sie haben aber gespielt, als wäre Guirassy da und haben den armen Maxi Bayer einen hohen Ball zum Festmachen nach dem anderen um die Ohren geschossen und der hat keinen festgemacht bekommen, weil er das nicht kann, weil das auch nicht seine Spielweise ist. Aber da habe ich mich nach dem vierten Ball wirklich gefragt, also Leute, entweder versteht ihr es nicht, dass es nicht funktioniert oder es ist tatsächlich euer Plan und das kann nicht funktionieren. Du brauchst doch, wenn du mit Bayer und Adeyemi vorne spielst, eine andere Anlage als einen langen Ball nach vorne, dass der Bayer den festmacht. Also ich konnte es irgendwann nicht mehr zählen, wie viele Bälle gekommen sind, als wäre es Guirassy da vorne. Und das kann für mich nicht der Plan sein.
Ja, sehe ich 100% genauso wie du. Ich bin auch, also entweder musst du es versuchen mit Fabio Silva, der offenbar noch nicht so frisch genug ist, als dass er diese Rolle als Guirassy-Ersatz sofort ausüben kann, auch wenn da
Aber dann nimmst du ihn nach der 60. halt raus, aber fängst zumindest mit ihm an.
Und das verstehe ich nicht so ganz. So, das sollte, glaube ich, so dieses Zeichen auch nochmal sein. Ich weiß gar nicht, ob es nur dieses, der Seru braucht mal eine Verschnaufpause. Klar hat er zuletzt viel gespielt, aber ein Seru Guirassy, der setzt sich nicht freiwillig auf die Bank. Also dann versuchst die ersten 50, 60 Minuten mit ihm und dann kannst du immer noch gucken, ihn rauszunehmen. Da bin ich 100% bei dir.
Aber ich auch weiß auch nicht, ob das. Ne? Auch Silva kannst du ja sagen, okay, er ist nicht für 90 fit, aber dann bringe ich ihn.
Ach, du meinst so, dass man den Silva zuerst für 50.
Ja, genau. Das also die Pause für Seru Guirassy fand ich absolut richtig. Klar will der Spieler das nicht geschenkt, aber die hätte ich ihm schon gegen Köln gegeben. Gegen Köln gegeben. Aber dann lasse ich doch Silva mal anfangen. Aber außer Nico sagt, oder also Kovac weiß, dass der Silva tatsächlich jetzt nur 30, 40 Minuten im Tank hat, ne? Auf höchstem Niveau. Und dann kannst du ihn natürlich nicht von Anfang an bringen.
Ich glaube eher, dass es das ist. Er hat es ja auch versucht, so zu erklären. Er hat zwar gesagt, dass es bei ihm noch nicht für 90 Minuten reicht, aber ich glaube auch eher,
dass für 60 reicht.
Ich glaube eher, dass es das ist, was du sagst. Also, dass es bei ihm einfach nicht für 30, 40 Minuten auf dem Top-Niveau reicht. Auch wenn alle intern, da haben wir uns auch nochmal umgehört, tatsächlich sehr überzeugt sind von ihm als Neuzugang, wie er sich intern integriert, wie er auf die Jungs zugeht. Wie er direkt da ist, wie er sich direkt wohlfühlt, wie er auch die Trainingsqualität auch bereichert. Also das ist schon am Ende ein Transfer, der jetzt doch ordentlich war, nachdem am Anfang viele gesagt haben, was haben sie denn da gemacht? Muss ich auch sagen, bin ich auch immer noch, also gespannt in den nächsten Wochen, ob er das dann auch in Toren zeigen wird. Dass er nicht nur eins reicht, ist auch klar. Ich sehe es auch oder sah es auch lange kritisch. Ich bin auch noch nicht zu 100% da von diesem Transfer überzeugt, gerade von der Summe, für die Summe, die ausgegeben wurde. Aber die Ansätze sind zu erkennen. Und das muss man auch sagen, dass er dann diesen Elfmeter nimmt, dass er den verwandelt gleich zu Beginn. Das zeigt mir auch, dass da nicht einfach einer ein Neuzugang ist, der erstmal gucken muss und abwarten muss, sondern der gleich auch Verantwortung übernehmen will. So, ne?
Das habe ich auch in Kopenhagen gemerkt. Da hatten wir ihn hinterher im Gespräch mit den Journalistenkollegen. Und da hast du auch gemerkt, dass der, ich habe ihn nämlich gefragt, ob dieses Tor auch für sein Selbstbewusstsein gut war. Da hat er mich angeguckt und gesagt, nee, ich bin selbstbewusst.
Ich habe genug.
Wirklich. Also, aber auch nicht arrogant, sondern klar. Ja. Klar, in seiner Ansprache. Und das fand ich auch sehr gut, muss ich sagen.
Sky is the limit, hat er übrigens auf dem Rücken tätowiert.
Ja, und vorne hier, und das wollte ich ihn eigentlich noch ansprechen, hier vorne hat er Step by Step stehen.
Ah, okay. Ja. Passt ja also beides zu ihm. Step by Step und Sky is vielleicht the limit. Ja.
Genau. Also wenn wir ihn mal im längeren Interview haben, dann kriegen wir da vielleicht eine kleine Tattoo-Kunde mit ihm.
Ja. Übrigens, aber Jesko, ganz interessant, ganz kurz, weil sich ja viele gewundert haben, warum der Gerassi nicht geschossen hat. Ich habe mich da auch nochmal umgehört und schlau gemacht. Der wäre tatsächlich der letzte Schütze gewesen,
um natürlich
den größtmöglichen Druck dann auch zu haben. Und damit, weil ich habe auch überlegt, ganz gespannt, schießt er nicht? Benze Baini ja verletzt, nicht auf dem Platz. Ja. Was ist jetzt mit Gerassi? So, ne? Und dann kam es nicht zu diesem fünften und letzten. Und deswegen hat er nicht geschossen.
Ist auch fast ein Gag, wenn wir die letzten Wochen betrachten, dass du jetzt einen Elfmeterschießen hast und weder Benze Baini noch Gerassi schießen einen Elfmeter.
Auch ein bisschen. Und dann muss Süle schießen. Da muss ich schon sagen, da habe ich den Atem angehalten bei Niklas Süle, weil ich eigentlich dachte, der macht den Doan. Böse Zungen behaupten, dass der Ball immer noch unterwegs ist und in Offenbach landen wird, hinterm Main. Aber der Niki hat den eiskalt verwandelt. Aber nochmal ganz kurz, Jesko, jetzt haben wir über Silva und über Gerassi und über den Sturm gesprochen. Wie würdest du es denn, wenn du jetzt Adeyemi und Bayer hast, wie würdest du es dann versuchen? Würdest du dann auch in dieser Dreier-Fünfer-Kette bleiben? Die finde ich im Übrigen ohne Benze Baini schon auch nochmal eine andere Wirkung hat. Da finde ich schon, in so einem Spiel hat man gemerkt, wie wichtig auch in den letzten Wochen Benze Baini ist. In der Dreier-Fünfer-Kette macht das gerade richtig
gut. Auch da habe ich noch einen Hot-Take, obwohl vielleicht ist es auch gar kein Hot-Take, aber das machen wir gleich.
Schieß los? Machst du gleich.
Wir sprechen erst einmal kurz über die Sturmkombination. Ja. Eigentlich musst du, wenn du mit den beiden vorne spielst, musst du dich ein bisschen fallen lassen, darfst gar nicht so die ganz große Präsenz in der gegnerischen Hälfte haben, sondern musst ja eigentlich wirklich schauen, dass du am Mittelkreis oder ein bisschen sogar in deiner Hälfte die Intensität hochschraubst und da dann zu den Ballgewinnen kommst und dann schnell nach vorne spielst. So, ja. Klar, du kannst dich nicht komplett fallen lassen, das wird nicht funktionieren, ne? Aber du musst dich dann schon so aufbauen, dass du eben nicht mit langen Bällen nach vorne und dann nachrücken.
Nein, sondern dass du die Schnelligkeit.
Genau, dass du die Schnelligkeit dann eben auch in die Spur bekommst. Ne? Musst im Prinzip dann den Gegner auch dazu zwingen, die ganze Zeit aufzupassen, weil wenn du die beiden an der Abseitskante hast und den Ball steil schickst, dann hast du halt als Gegner immer ein Problem, weil du eigentlich immer noch eine Tiefe absichern musst, weil die dir beide wegrennen. Also das ist, taktisch ist das, hätte ich es gefühlt, würde ich es anders anlegen ein bisschen, wenn ich mit den beiden spiele.
Und wie würdest du es generell, bitte heb dir den Hot-Tag auf, den kannst du gleich nochmal, noch einen Gedankengang, der rein muss. Wir haben jetzt über Kovac gesprochen, Mentalität reingebracht, eine neue Fitness reingebracht. Ne? Also die Mannschaft ist quasi jetzt schon zurück, Düram will allmählich zurück, ohne Verletzte in einer wichtigen Phase der Saison, keine Muskelbeschwerden, eine neue Gier, neue Zweikampfstärke, jetzt auch Nervenstärke bei Elfmetern, das ist alles eine Errungenschaft von Niko Kovac. Top, Haken dran. Trotzdem bin ich nicht so zu 100%, ich weiß, dass die Dreier-Fünfer-Kette zuletzt funktioniert hat und gerade mit dem Benze Baini sehr gut funktioniert hat. Ich weiß aber nicht, ob sich die Mannschaft trotzdem in so einer Viererkette mit vorne Sturmspitze Gerassi, mit vielleicht einem Brand Adeyemi oder einem Chukwuemeka Adeyemi oder Chukwuemeka Brand, dass sie sich da nicht vielleicht doch wohler fühlt und insgesamt dann auch eine klarere spielerische Idee ausarbeitet, weil da muss ich sagen, wenn jetzt nicht die individuelle Qualität von einem Matcher oder von einem Gerassi in Glanzmomenten da ist, fehlt mir aktuell. Es ist viel Krampf, es ist viel Murks. Du kommst weiter, du gewinnst die Spiele, das ist wichtig, das steht über allem. Aber diese spielerische Lösung und Idee, die erkenne ich aktuell noch nicht so ganz.
Ich würde es total gerne sehen. Ich bin 100% bei dir. Ich bin ja ein großer Freund vom 4-2-3-1. Das ist für mich eigentlich so die dominanteste Variante, die du spielen kannst. Auch da kannst du ja immer in eine Dreierkette switchen, indem du einen Sechser tief schiebst oder halt dann auch noch einen zusätzlichen Außenverteidiger ins Mittelfeld schiebst. Du hast halt mit dieser Fünferkette eine absolute defensive Dominanz. Normalerweise hattest du beim 1-0 von Eintracht nicht. Da hattest du auf der Sechserposition ein Riesenloch, wo Götze alleine stand. Das darf niemals passieren. Aber ich würde es auch total gerne sehen. Ich würde die Mannschaft gerne mal in einem 4-2-3-1 sehen mit Guirassy vorne drin. Ja. Du hast halt diese Außenstürmer eigentlich nicht. Ja, du kannst das natürlich dann musst du es wirklich komplett dominant anlegen. Aber gerade wenn du dann deine eigene Linie, deine eigene Abwehrlinie ganz, ganz hoch schiebst, dann haben ja die meisten Trainer immer gerne eine Dreierkette, weil du dann eben einen Mann mehr hinten hast, ne? Das hat ja Leverkusen letztes Jahr auch so gespielt. Ja, sie haben ja alles ganz, oder vorletztes Jahr, also in dem Meisterjahr, ganz weit nach vorne geschoben, um dann im Prinzip jeden Angriff des Gegners schon in der gegnerischen Hälfte zu ersticken. Und da musst du halt noch intensiver im Pressing sein und noch näher dran sein. Also ich würde so ein 4-2-3-1 gerne mal sehen. Ich weiß halt nur nicht, ob du gerade in der Offensive dann die richtigen Spieler dafür hast oder ob die sich nicht dann gerade im Zentrum auf den Füßen stehen, weil Adeyemi ist halt keiner. Der steht halt nicht ganz außen, ne, sondern der steht ja eher immer im Halbfeld und will da die Bälle haben. Gestern übrigens hat er auch ein paar Mal einen Anschiss bekommen von Niko Kovac, warum er nicht in die Spitze geht. Ja, also er hat ganz oft den Ball wieder in den Fuß gewollt, anstatt in den Raum. Und auch das ist so etwas, aber ich bin da bei dir, sie müssen noch eine Entwicklung machen, was das Spielerische angeht. Ob sie die jetzt in diesem 3-4-3 oder 3-5-2 oder wie du es immer sehen möchtest machen oder ob sie dann nochmal sagen, okay, jetzt schauen wir mal, ob wir das umgestellt bekommen, sei mal dahingestellt. Aber Niko Kovac wird sich auch denken, never change a running system. Ne? Und solange sie da Spiele gewinnen. Aber ich sehe das genauso und haben wir auch am Anfang schon gesagt, dass eigentlich der nächste Entwicklungsschritt jetzt auch noch kommen muss.
Genau, genau. Also die nächsten Wochen mit ganz vielen Auswärtsspielen, die werden wirklich sehr interessant. Bin gespannt, ob der BVB den nächsten Entwicklungsschritt macht, weil eine gewisse Skepsis hörst du bei mir schon raus, auch wenn ich finde, dass Niko Kovac den BVB in vielen Punkten in die richtige Spur gebracht hat. So, jetzt hau mal dein Hot-Tag raus, bevor wir kurz zum nächsten Thema übergehen.
Ja, was für mich ist tatsächlich Rami Benzebaini der Spieler, der sich im letzten Jahr am meisten entwickelt hat oder im vergangenen halben Jahr am meisten entwickelt hat bei Borussia Dortmund.
Weiß gar nicht,
von einem,
ein krasser Hot-Take, ich überlege gerade.
Ja. Ich finde, er fliegt halt immer noch ein bisschen unterm Radar, wurde ja lange extrem kritisch gesehen, als er so diesen
Außenverteidiger geben musste. Ein Hot-Take wäre, er ist unverzichtbar. Gehst du da sogar mit, dass er aktuell unverzichtbar ist?
Naja, also ich meine, die eigentlich spielt er auf Schlotterbecks Position und Schlotterbeck rückt jetzt in die Mitte, um Benzebaini da zu lassen. Ne? Und das zeigt ja schon eine gewisse Unverzichtbarkeit. Und du hast es selber gesagt, die Abwehr gegen Frankfurt war nicht das, was sie ist, wenn Benzebaini dabei ist. Aber ich finde auch in seiner gesamten Anlage hat er sich entwickelt. Er nimmt immer noch ein Risiko, aber nicht mehr zu viel Risiko. Er hat
seine Emotionen besser im Griff.
Wollte ich gerade sagen. Er hat seine Emotionen besser im Griff. Ja. Er ist ein seriöserer Abwehrspieler geworden. Einen, auf den ich mich verlassen kann. Ja, und das ist, das ist für mich eine ganz, ganz tolle und krasse Entwicklung. Du hast da echt einen neuen Spieler, der auf dieser Position, in dieser Dreierkette, dann sind wir wieder bei der Dreierkette, wirklich hervorragend spielt, aber eben auch nochmal so eine andere Seriosität da reinbringt, als man es früher von ihm gewohnt war, wie ich finde.
Ja, und wichtiger Ansprechpartner für Niko Kovac, der ja auch der französischen Sprache mächtig ist durch sein Monaco-Engagement, spricht auch viel mit ihm, hält in der Kabine auch die frankophone Connection zusammen, aber auch mit den Bundesliga-Jungs, sage ich mal, weil er ja auch eine ganze lange Zeit bei Gladbach hatte und ist vor allen Dingen technisch einer der stärksten Spieler im Kader.
Ja, laut Niko Kovac der Beste. Ne? Ne? Also Niko Kovac hat sogar der Beste. Fragen, was der im Training zeigt, da würden ihm die Ohren schlackern.
Ja. Ja, also gehe ich mit. Und Svensson kannst du sicherlich auch noch mit reinbringen, aber genau, schießt gute Elfmeter. Aber ist ein Spieler, der einen irren Sprung nach vorne gemacht hat. Jesko, wir müssen noch über den Matchwinner sprechen. Der hat auch gestern von unserer Sky-Kollegin Britta Hoffmann im Interview den Man of the Match Award bekommen. Klar.
Ja.
Greg the Wall Kobel. Da. Vielleicht nicht der beste Spieler am Fuß, das hat die Nuri Sahin-Zeit gezeigt. Ich glaube auch, dass man da ein bisschen zu viel von ihm oder generell von einem Torwart erwartet hat, weil so schlecht ist sein Aufbauspiel mitnichten. Also der ist am Fuß auch in Ordnung, nur der ist halt am Fuß kein Ronaldinho, ja. Und er ist wahrscheinlich auch kein am Fuß kein Manuel Neuer mehr, ja. Aber was das Allerwichtigste ist. Das
macht er mit Präsenz weg. Ne? Also
er macht vieles mit Präsenz weg, er hat eine gute Strafraumbeherrschung, ist auf der Linie gut, im 1 gegen 1 wartet er lange. Er hat eigentlich einen großen Anteil daran, nicht nur aufgrund des Elfmeters, auch über die 120 Minuten zuvor, da waren jetzt vielleicht nicht die Unhaltbaren dabei, aber er hat da wichtige Bälle pariert, auch in der Drangphase des BVB, in der Drangphase der Eintracht, die für mich, da bleibe ich dabei, auch über 120 Minuten die bessere Mannschaft war. Brauchst du einen Torwart, der am Ende da ist. Und das war Gregor Kobel. Ich fand ganz witzig, dass er schmunzeln musste, denn offenbar hatten sie nicht genügend Videomaterial, um sich im Vorfeld intensiv mit den Elferschützen der Eintracht zu beschäftigen.
Das war Freestyle, hat er gesagt.
Ja, war Freestyle. Ja. Sieger hat am Ende recht. Ecke antizipiert, den Ball am Ende gut gehalten. Den hat, glaube ich, auch nicht jeder. Das ist jetzt keiner, den, nur weil du in die Ecke springst, den du haben musst. Ja, und auch da hat Gregor Kobel für mich neuer Trainer, mehr Stabilität, Sicherheit. Hat für mich einfach nochmal eine ganz andere Ausstrahlung als in der Sahin-Ära.
Jetzt komme ich aber noch mit einer Geschichte um die Ecke, die mir auch gestern wieder aufgefallen ist. Ich finde, er muss das Spiel im richtigen Moment noch mutiger schnell machen.
Hat er einmal gemacht mit einem langen Ball, ne?
Hat er einmal gemacht
mit einem langen Abwurf.
Glaube auch, dass sie das trainieren bei ihm. Mhm. Es ist aber nicht so internalisiert. Wenn du dir Neuer anguckst, der schaut schon, wo bringe ich ihn hin, bevor er den Ball in der Hand hat. Ja, also bevor er ihn aufnimmt, weiß der eigentlich schon, da feuere ich den jetzt hin. Da habe ich bei Kobel manchmal das Gefühl, dass er eher der Typ ist, so, ich nehme mir erstmal den Ball und dann schauen wir, wie es weitergeht. Da finde
aber
ich,
Jesko,
kann er noch.
Es gab aber auch ein, zwei Momente gestern, die haben die Kameras sogar ganz gut eingefangen. Da wollte er den Ball schnell machen, da sind die Außen nicht weggegangen und da ist er sogar auf der Stelle rumgesprungen und hat mit den Händen gefuchtelt und sich gedacht, ey, wo seid ihr so, ne?
Aber da hat er meiner Meinung nach vorher schon den Moment verpasst, wo er hätte den Ball spielen können. Ich finde, das ist tatsächlich. Und das ist jetzt wirklich Kritik auf allerhöchstem Niveau. Das ist für mich der letzte Punkt bei Gregor Kobel, wo ich sagen würde, da muss er sich vielleicht noch ein bisschen verbessern, im Spiel schnell machen, da auch mal mehr Risiko gehen. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, er traut sich dann auch das Risiko nicht zu gehen. Und er ist da in dem Moment, so in diesem Moment zwischen Ballaufnahme und Ballabgabe, da sehe ich manchmal noch Potenzial, wie man es so schön sagt, Potenzial, das noch etwas zu verbessern. Aber ansonsten finde ich auch, der hat eine Wahnsinnspräsenz, ist auf der Linie stark, ist im Rauslaufen stark, ist im 1:1 stark, ne, hat er auch schon mehrfach gezeigt. Also sicherlich
einer der besten Torhüter, an diesen Punkten, die du gerade ansprichst, auch ganz akribisch arbeitet, ne? Der fast schon ein Besessener ist, der auf seinen Körper wahnsinnig achtet, auf Ernährung achtet, der Neurotraining sehr intensiv macht. Das hatten ja mal fangen die Kameras oft beim Warmmachen vor dem Spiel ein, dass er dann auch mit dem Daumen so Augenübungen macht, um dann die Augenkoordination zu schulen und dein Körper irgendwie voll auf Maximum zu bringen. Der einfach an Feinheiten arbeitet, der an seiner Sprungkraft, an seiner Technik gearbeitet hat, auch im Absprung so dran gearbeitet hat, dass er nochmal 2-3 Zentimeter rausholt. Also kannst, glaube ich, sicher gehen, dass auch der Punkt bei Gregor Kobel sicherlich auf der Liste steht, nochmal den Feinschliff reinzubekommen. Jesko, einen will ich nochmal kurz ansprechen, der Grätschengott Aaron Anselmino. Du hast ihn vorhin schon mal kurz angerissen. Ist er für dich einer, der Stamm spielen muss, oder ist er einer, der als, ich sag mal, als Rotationsspieler kommen muss?
Für mich ist das ein Rotationsspieler bei der Auswahl, die du hast, mit einem Schlotterbeck, mit einem Anton, mit einem Ben Sebaini, mit einem dann auch Süle hinten. Das ist ein guter Rotationsspieler. Auch gestern, also er ist sehr gelobt worden. Er ist aber auch sehr viel Risiko gegangen. Das Foul, was er gezogen hat, wofür er gelb bekommen hat, war für mich unnötig in dem Moment. Also er hat halt einen Konter unterbunden, aber so die Absicherung war da. Ich weiß nicht, ob es das musste. Und dann das danach. Das war ein normales Foul. Da hat, ich weiß gar nicht, wer es war, bei Frankfurt ganz viel draus gemacht, weil sie natürlich die gelb-rote Karte provozieren wollten. Es war keine gelb-rote Karte. Ja. Absolut richtig bewertet vom Schiedsrichter. Aber das ist nicht clever. Das ist nicht clever. Wenn du dann Schiri mit einem nervösen Finger hast, dann hat er die plötzlich in der Tasche und zieht gelb-rot raus. Ja, das, das war nicht clever, da muss er sicherlich noch was lernen, aber insgesamt auch ein, und er hätte nicht gespielt, wenn nicht auch Niko Kovac in ihm ganz viel Potenzial sieht.
Ja, ja, klar. So. Und am Ende hat ihn Kovac aber rausgenommen, auch aufgrund der Gefahr hin, dass er
absolut richtig fliegen, absolut fliegen kann.
Das war richtig in der Situation.
Das musstest du machen. Die Gefahr, dass der in den nächsten Zweikampf rauscht und dann mit der Vielzahl der Zweikämpfe und dann auch mit dem letzten, der direkt nach der gelben Karte, da wäre der runtergegangen. Ne? Also das war die absolut richtige Entscheidung, da zu wechseln. Ja. Ich möchte auch noch über eins sprechen.
Ja, ganz kurz,
Jude Bellingham.
Darf ich einmal ganz kurz?
Ich gestern deutlich besser als vorher.
So, warte mal, jetzt haben wir hier gerade von der Côte d'Azur bis nach Bochum haben wir gerade hier Verbindungsprobleme. Jetzt ist der eine dem anderen ins Wort gefallen.
Ja,
wir machen mit Bellingham und mit dir weiter, Jesko. Sorry.
Ja, also ich wollte über Jude Bellingham sprechen. für mich deutlich verbessert gestern. Deutlich verbessert. Mhm. Er war in der Entscheidungsfindung schneller. Er war mit dem Fuß schneller, das zeigt auch die Vorbereitung zum Ausgleichstreffer, wo er den Ball sehr gut verteilt hat. Vorher auch einmal ganz clever mit der Hacke abgelegt auf Brand. Er war körperlich präsenter. Er hat auch wieder ein, zwei Fehler drin gehabt, die aber dann am Ende nicht entscheidend waren, wobei auch er zusammen mit Sabitzer ein Problem hatte beim Führungstreffer von Frankfurt. Mhm. Da müssen sie Götze direkt stören, weil wenn du Götze aus der Position den freien Fuß lässt, dann ist das eine Einladung für den, so einen Pass zu spielen. Ja, der Pass wird ganz doll gefeiert, kann ich auch verstehen, war ein super Pass. Aber der hat ja auch alle Zeit der Welt, diesen Pass zu spielen. Der kriegt ja gar keinen Druck in der Position und das darf dir nicht passieren.
Wenn der Fuß bei Götze offen ist, dann musst du eigentlich schon reagieren.
Aber ansonsten fand ich Bellingham, wir haben ihn oft kritisiert, auch zu Recht kritisiert, finde ich, war das tatsächlich ein besseres Spiel.
Mhm. Ja. Gehe ich mit, kann ein Spiel sein, auf das er aufbaut, auf das er setzt, auch der Jubel hinterher mit den Fans, mit den Jungs, hat auch einfach nochmal gezeigt, dass da, also all diese Abwanderungsgedanken oder Gerüchte, die es da gab und gibt, natürlich ist er unzufrieden, natürlich ist er nicht happy mit der Situation, natürlich erwartet
er
von
sich viel.
Jeder Spieler,
der wenig spielt, ja.
Ja klar, so, ne, hat ja auch einen gewissen Anspruch an sich selbst, aber das sind genau die Momente und dafür sind Rotationen auch, glaube ich, gut, Jesko, dass ein Spieler wie er, der zuletzt wenig gezeigt hat, dann auch an so einem Kampfsieg mitbeteiligt ist, das Gefühl bekommt, wichtig zu sein. Da kann halt eine Rotation, wenn sie funktioniert, wenn es keinen Leistungsabfall gibt, gibt für mich Säulen, dazu gehört ein Guirassy, dazu gehört ein Metscher, die müssen eigentlich immer spielen, auch wenn ich dir recht gebe, so eine Pause gegen Köln schon oder auch jetzt, die ist richtig, die ist vielleicht gut. Aber insgesamt kann so eine Rotation auch in der Mannschaft etwas aussetzen. Das haben auch die Spiele bei den Bayern gezeigt, unter Kompanie, die viel rotiert haben, wo dann auch Jungs wie Lennart Karl auf einmal brillieren und auftrumpfen. Das kann natürlich auch einer Mannschaft zeigen oder auch einem Spieler zeigen, dass du wichtig bist, dass du dazugehörst, dass du deine Momente kriegst. Sehr interessant. So eine kleine Sache wollte ich nur noch, Jesko.
Ja,
BVB-Sieg unterm Strich. Weiß nicht, ob man jetzt schmeichelhaft sagt, Kampfsieg verdient am Ende, wenn man weiterkommt im Elfmeterschießen. Aber wurde ja auch viel gemeckert über das Bayern-Spiel, oft benachteiligt worden. Ja. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ihr BVB-Fans, ne, Brille vielleicht mal absetzen. Ihr könnt auch am Ende happy sein, dass es kein VAR gab, dass die eine oder andere Situation für euch gewertet wurde.
Es gleicht sich alles aus in einer Saison. Deswegen so, ne? Immer ruhig bleiben. Genau.
Genau. Das wollte
ich
mal sagen.
So, jetzt geht's nach Augsburg. Dann geht's nach Manchester. Nochmal spannende Woche. Und dann nach Hamburg, glaube ich, ne?
Ja. Und dann in Hamburg 15:30. Ja. Da werd ich wieder am Start sein. Du bist
stark.
Du bist in Manchester dabei, ne, Jesko?
Genau, ich übernehme noch Manchester und dann. Dann sprechen wir uns nächste Woche wieder.
Ja.
Und ich bin gespannt, wie es dann aussieht, die Welt auf Süd. Aber spannende Woche jetzt mit einem interessanten Spiel in Augsburg.
Bin ich auch gespannt.
Übrigens, Jesko, ganz kurz. Das,
Was mich interessieren würde, an euch Fans, vielleicht gibt's ja jemanden, der dieses, was ist es, ein Auswärtsquartett oder ist es ein Auswärtsquintett? Ich weiß gar nicht, sind es 5 in Folge oder 4?
Frankfurt.
Genau, Frankfurt, Augsburg,
Frankfurt,
Manchester.
Augsburg, Manchester, Hamburg, 4. Ja, und wenn du Köln rausnimmst, waren da vorher ja auch noch 2 Auswärtsspiele.
Ne, gibt es denn da jemanden von euch, der alle Spiele auswärts mitgemacht hat, der ein Allesfahrer ist, der ganz viel Geld zusammenkratzen muss, weil er dann noch dahin fliegt und weil er da eine Reiseroute nimmt und weil er da vielleicht gar nicht erst nach Hause fährt, sondern von Augsburg weiterfliegt nach London oder nach Manchester oder weiß nicht was?
Schreibt
uns mal. Schreibt uns mal. Würde ich echt mal gern wissen.
Ja.
Weil
bei Instagram
so Auswärtsmomente ja auch echt geil sind.
Ja. Postfächer sind offen.
So ist
Patrick,
es.
Patrick, ich danke dir für deine Zeit. Wünsche dir noch eine schöne Auszeit und wir hören uns und sehen uns und sprechen uns nächste Woche wieder auf der Süd.
Das machen wir. Bis dann. Macht's gut. Ciao,
bis
ciao.
Bis dann. Ciao.
Auf der Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.